Und dadurch, dass man dann einfach wie beim OL sozusagen direkt an die Haare gepackt wurde, bei Hanke ins Auto gesteckt wurde und dann ging es los, ist es einfach irgendwie nochmal anders gewesen. Ja, dann habe ich mich dann vom Fußball verabschiedet. Ich glaube, letztendlich sind wir ja irgendwie alle aufgewachsen mit dem OL. Und ich glaube einfach, dass man, wie wir im Sachsenkater groß geworden sind und jetzt immer noch dieselbe Freundesgruppe haben, glaube ich, das ist an sich der Kern, warum ich, glaube ich, OL noch mache. Und ich glaube, wäre die Freundschaft und das Miteinander nicht so, glaube ich, wäre ich nicht mehr beim OL gelandet oder wäre ich nicht mehr beim OL.
Staffel oder Mannschaft?
Staffel.
Ja.
Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist irgendwie witzig, weil du sitzt ja nur vor dem Rechner, in Anführungsstrichen, ne? Und irgendwie ist es trotzdem spannend. Ja, nein, ein bisschen ja, ist schon angenehme Aufregung.
Muss keine Angst haben.
Nein, ich muss keine Angst haben. Ich habe auch keine Angst.
Okay, gut.
Hallo und herzlich willkommen zum Dickichtgeflüster, Folge Nummer 35. Diesmal mit Paula und Jule.
Hallo Dennis, vielen
Hallo.
Dank für deinen Einstieg.
Wir haben uns gerade gefragt, ihr macht das jetzt schon fast 2 Jahre. Wie fühlt sich das so an?
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht und so gut funktioniert, ehrlich gesagt, am Anfang. Es war schon ein bisschen ein Experiment und ich würde sagen, das Experiment mit schon ganz gutem Ausgang, oder Jule?
Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind auch mittlerweile relativ routiniert, würde ich sagen. Es schneidet immer mal wieder anders. Und ja, man muss sagen, Anna ist meistens die, die so da immer wieder reinschreibt, welche Folge wollen wir als nächstes machen und so weiter. Aber an sich sind wir, glaube ich, ein gutes Team. Und es macht sehr viel Spaß. Ja.
Was habt ihr gelernt in den letzten 2 Jahren?
Ich glaube, ich habe auf jeden Fall viele Leute auch kennengelernt, also ich kannte schon viele Leute, die wir eingeladen haben, aber manche kannte ich auch noch gar nicht. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man so in Austausch kommt. Weil ich ja jetzt auch nicht aus einer OLA-Familie komme und ja, ich kenne halt am meisten die Leute, die so in Sachsen wohnen und dann hört es auch schon auf. Und auch die nicht alle.
Ja, ich würde auch sagen, das ist irgendwie ein schöner Anlass, um Leute einfach mal zu fragen, ob sie nicht kommen wollen. Und dann hat man Gelegenheit, mit ihnen zu reden. Weil sonst ist es schon irgendwie so ein bisschen, ja, beim OL-Wettkampf redet man dann irgendwie doch mit den Leuten, mit denen, die man schon kennt. Und es, ja, und man führt auch nicht so tiefe Gespräche meistens.
Ich finde es spannend, so jetzt also sozusagen als erstes Mal auch hier zu sein. Ne? Auch irgendwie eigentlich jede Folge so ein bisschen gehört und euch irgendwie zu erleben. Also sowohl, dass ihr das auf Englisch macht, als auch natürlich auf Deutsch, aber auch irgendwie so andere Blicke zu bekommen, wenn die man halt sonst nicht so hat. Und deswegen auch, glaube ich, habt ihr in den letzten 2 Jahren da super Arbeit gemacht. Und deswegen glaube ich auch gleich mal ein Dankeschön schon mal im Vorhinein, dass ihr da sozusagen die OL begeistert und so begeistert monatlich und immer wieder auch natürlich auch an Anna so top schneidet und dann irgendwie guten Content kreiert, um dann alle so vorzubereiten auf das, was kommt.
Ja, danke. Ich muss sagen, ich finde es auch noch ganz cool eigentlich, dass jetzt, also wir untereinander, also Paula, Anna und ich weiß nicht, wir waren jetzt ja vorher auch nicht so mega eng befreundet oder so und auch auf der Wettkampfwiese haben wir meistens auch noch unsere eigene Bubble, in der wir so rumschwören und dann finde ich es ganz cool, dass wir uns halt wenigstens hier auch mal updaten, was so los ist so ein bisschen kurz vorher. Und ich habe auch jetzt beim Weltcup mit, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber also Elisa Götsch-Iversen heißt sie. Und die kommt aus Norwegen und sie hat gesagt, dass sie jetzt zum Beispiel bald eine Deutschprüfung hat. Und deswegen hat sie mit unserem Podcast, mit dem, also den wir mit Torben aufgenommen haben, hat sie ein bisschen gelernt. Das fand ich auch sehr cool. Also selbst wenn wir auf Deutsch sind, erreichen wir auch ein paar internationale HörerInnen.
Habe ich auch schon von Lucy gehört, eine von unseren Physios beim Bundeskader, die aus Tschechien kommt. Sie fand das auch sehr cool, mal einen Podcast gefunden zu haben, der auch interessant ist, und gleichzeitig nicht zu schwierig zu verstehen. Weil man sonst immer so Lern-Podcasts hören muss, die dann irgendwie so mäßig spannende Themen behandeln.
Ja, an sich ist es ja auch, ne, man kann euren Podcast ja auch auf dem Weg zum UL natürlich hören, aber auch, so wie alle anderen, auch mal auf dem Fahrrad, weiß nicht, beim Küchenputzen oder wie sowas in der Art, ne? Also ich glaube, es ist jetzt irgendwie alle immer was dabei, um da auch ein bisschen jetzt nicht super nebenbei zu arbeiten oder so, sondern einfach irgendwie zu sagen, okay, ich mache mal Küchenarbeit und höre einfach tollen UL-Podcast zu.
Ja, und auf der anderen Seite kommt drauf an, aber manchmal ist es vielleicht auch leichte Kost. Also ich finde Podcasts auch eigentlich ganz cool, wenn man zwischendrin manchmal abschalten kann. Und das ist mir heute beim Fahrradfahren wieder aufgefallen, dass ich so einen Podcast gehört habe. Und dann habe ich so die Hälfte der Zeit eigentlich gar, also das hoffe ich natürlich, dass ihr alle schön zuhört. Aber ich habe dann manchmal auch die Hälfte der Zeit nicht zugehört und dann kann man trotzdem wieder einsteigen.
Ihr müsst so Fragen am Ende kreieren, dass sie dann auch wirklich zugehört haben.
Genau, ja. Naja, aber ihr wundert euch vielleicht, warum Dennis eigentlich jetzt hier ist, ob er mit in unser Team kommt. Das wissen wir noch nicht, wahrscheinlich nicht, aber genau. Dennis ist Gesamtleiter beim Teamwochenende, also von der DM-Staffel und DBK-Mannschaft. Und wir haben ihn uns mal eingeladen als sehr jungen Gesamtleiter und dachten, wir können ihn mal so ein bisschen um das ganze Thema ausfragen. Und genau, wer ihn noch nicht kennt, lernt ihn jetzt vielleicht auch noch ein bisschen besser kennen.
Ja, genau. Also ich bin Dennis Breuer, laufe für den SV Lengefeld schon seit, eigentlich schon immer, sozusagen seit der zweiten Klasse, seitdem Hanka und Jörg uns damals gefragt haben, wollt ihr nicht in die AG UL sozusagen kommen? Wohne in Leipzig, sitze sozusagen auch aktuell neben Jule direkt. Wir haben heute gerade noch gekocht, war sehr lecker. Also sozusagen, wer Podcast aufnehmen möchte, muss zu Jule kommen, da gibt es immer gutes Essen. Genau. Und freue mich, wie gesagt, jetzt hier zu sein.
Vielen Dank, dass du dich schon mal vorgestellt hast. Das ist immer sehr schön. Sorry, Paula, ich habe auch noch gar nicht gefragt, wie es dir eigentlich geht. Ich weiß nur, dass du gerade vom Training reingestürmt gekommen bist und wahrscheinlich auch noch gar nicht gegessen hast.
Doch ein bisschen.
Ja, okay. Ja, aber ja, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ich bin gerade irgendwie, es ist selbst ungewohnt, so wenig UL-Wettkämpfe zu laufen, wie ich gerade tue. Gerade weil letztes Wochenende Weltcup war, wo ich nicht dabei war. Und ja, es war auch eigentlich ganz nett, mal auf der anderen Seite zu stehen und einfach mal zuzuschauen. Genau, ich hatte sehr viel auf Arbeit zu tun die letzten Wochen, also es war ein bisschen stressig. Insofern war ich eigentlich auch ganz froh, ein bisschen mehr Zeit neben dem Training zu haben, dass man einfach sich die ganzen Reisen spart zum Beispiel. Genau, aber an sich bin ich schon viel am Trainieren und freue mich auf die Waldsaison, die ja dann in 2 Monaten anfängt, international.
Wie hast du es denn erlebt, auf der anderen Seite den Weltcup sozusagen anzugucken? Wie war der Blickwinkeltausch?
Also ich glaube, ich habe tatsächlich deutlich mehr mitbekommen von dem internationalen Geschehen, so die Führungswechsel und worauf es wirklich ankam, weil ich einfach viel intensiver zugeguckt habe, als ich das sonst nebenbei mache, wenn man selbst läuft. Also das war eigentlich auch mal interessant. Ich fand tatsächlich die Fernsehübertragung gar nicht so super spannend gemacht. Also irgendwie mir fehlten immer ziemlich viel Informationen. Ich habe die ganze Zeit dann noch die Karte zwischendurch angeguckt und versucht rauszufinden, was wirklich gerade passiert ist, wenn die Kommentatoren das gar nicht durchschaut haben. Also oft, wenn irgendwie Leute Fehler machen und dann haben sie plötzlich Rückstand und dann wird nur so gesagt, derjenige ist jetzt irgendwie spät. Ja. Aber hat schon Spaß gemacht. Und ich habe am Sonntag habe ich auf Schwedisch geguckt im schwedischen Fernsehen, um die Übertragung nicht bezahlen zu müssen. Aber das war auch cool, ein bisschen Schwedisch zu üben. Also mein Schwedisch ist nicht besonders gut. Das war ziemlich anspruchsvoll. Sie haben auch sehr schnell geredet. Also nicht so zu empfehlen, finde ich, als Sendung zum Sprachelernen.
Ja, nee, aber sonst denke ich zurück zu Dennis. Es kann ja vor allem um dich gehen. Genau, wir waren dabei, wer du eigentlich bist. Also, ja, was machst du denn eigentlich noch so neben dem Well, wenn du mal nicht im Wald stehst?
Ich bin sonst nebenbei, also nebenbei versuche ich immer ein bisschen mal Fahrrad zu fahren, natürlich auch in die Leipziger Seen, die es ja natürlich top anbietet, da ohne Fahrrad zu fahren. Wenn ich nicht im Wald bin und nicht auf dem Fahrrad, bin ich der normale Job bei der Bahn, also bei DB Regio eingestellt, bin sozusagen da verantwortlich für die Lokführerinnen, Lokführer, Kundenbetreuer, Kundenbetreuer bei uns in Halle Leipzig und dafür an sich verantwortlich, dass wir hoffentlich ohne Personalmangel ganz gut Züge fahren.
Also auch sehr wichtig für den Nahverkehr. Ja gut, in Deutschland nicht so. Ich wollte gerade sagen, wenn man zum UL reist, aber in Leipzig halt, da gibt es nicht so viele ULs. Ja.
Aber zumindest ein paar fahren nach Dresden und in Dresden ist dann ja doch immer ein bisschen was los.
Ja. Genau. Wie du zum UL gekommen bist, das hast du ja schon erzählt. Warum bist du denn so lange dabei geblieben?
Ich glaube, letztendlich sind wir ja irgendwie alle aufgewachsen mit dem UL. Und ich glaube einfach, dass man, wie wir im Sachsenkater groß geworden sind und jetzt immer noch dieselbe Freundesgruppe haben, glaube ich, das ist an sich der Kern, warum ich, glaube ich, UL noch mache. Natürlich sind es ja viele Freundinnen und Freunde, die ja noch UL machen. Und ich glaube, wäre die Freundschaft und das Miteinander nicht so, glaube ich, wäre ich nicht mehr beim UL gelandet oder wäre ich nicht mehr beim UL. Genau. Das ist, glaube ich, so der Kern der ganzen Sache. Und natürlich auch, dass man einfach draußen ist, nicht nur auf Asphalt durch die Städte rennt, sondern eher durch den Wald. Ein bisschen mehr darüber nachdenken muss, was man denn jetzt eigentlich sucht und wie man da hinkommt. Und nicht vielleicht nur die 10 Kilometer in der Bestzeit laufen muss auf der Straße. Und das ist, glaube ich, eine gute Abwechslung. Und nicht nur andere Städte zu sehen, sondern auch andere Wälder zu sehen, dass man natürlich super überall hin und her kommt. Und ja, wie gesagt, einfach das Miteinander.
Dennis, warum spielst du nicht Fußball?
Ich habe tatsächlich Fußball gespielt, bis zur C-Jugend. War immer entweder Torwart oder war im Mittelfeld, weil ich der war, der am meisten rennen sollte in der Mannschaft. Und zwar immer ganz witzig. Habe, glaube ich, immer 2 Tore geschossen in meiner Karriere. Ja, immerhin, die sind
Erfolgreich.
präsent noch gewesen. aber auch dann mit der Zeit, ich glaube, ich das Fußball einfach so ein Ball hinterherrennen und so wild teilweise hin und her schreien, irgendwie nicht so mein Ding gewesen. Und dann war die Gemeinschaft einfach beim Fußball nicht mehr so. Und dadurch, dass man dann einfach wie beim UL sozusagen an die Haare gepackt wurde, bei Hanka ins Auto gesteckt wurde und dann ging es los, ist es einfach irgendwie noch anders gewesen. Ja, und dann habe ich mich dann vom Fußball verabschiedet.
Freuen wir uns drüber auf jeden Fall.
Ja, wer weiß, vielleicht wären es ein paar Tore mehr geworden, aber ich glaube eher nicht. Wie alle davon träumen, einmal Fußballstar zu werden. Und da spielt man bei Leipzig. Nein, nee, nein, das lassen wir mal weg.
Ja, wir wollen ja aber vor allem heute auch nochmal auf das Teamwochenende, wie gesagt, blicken. Das ist am 20. und 21. Juni. Und mal sehen, wann die Podcast-Folge rauskommt. Aber falls es noch Freitag, der 5. Juni
Ja.
ist, dann sucht euch auf jeden Fall noch eine Staffel und meldet euch da an. Da ist wirklich sehr viel Herzblut mit reingeflossen. Und ja. Dennis hofft, dass sich noch ein paar Staffeln anmelden. Bis jetzt sind es noch nicht so viele und der ganze Aufwand soll sich ja auch lohnen. Genau. Die Ausrichtung von dem Wochenende war ja auch ziemlich lang unklar. Wie kamt ihr dann so als Verein oder ja, so Team auf die Idee, das jetzt doch noch zu veranstalten und auch wie kamt ihr so auf den Ort?
Es war an sich relativ spontan, also war eigentlich nicht relativ, sondern sehr spontan. Und zwar im September, Oktober kam dann die Anfrage von Fuchsi Richtung Jörg und hieß es, naja, es sollten eigentlich Berliner, sollten das eigentlich machen, ein Berliner Verein. Die hatten aber da letztendlich ein paar Probleme, sodass dann hieß, okay, die DM-Staffel und das DBK-Mannschaftswochenende muss zurückgegeben werden. Und dann wurde so ein bisschen gesucht nach Vereinen, die es dann vielleicht machen wollen. Und da wir schon sehr lange keinen OL-Wettkampf mehr gemacht haben, 2019 zuletzt, hieß es da ja, naja, wir müssen mal wieder. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir mal wieder müssen oder wollen in dem Sinne, Weil letztendlich fahren wir immer mal nach Dresden, nach Regensburg, nach Bad Harzburg. Aber wir als super kleiner Verein müssen uns ja auch irgendwie mal zeigen und auch zeigen, und dass es uns noch gibt. Und in den Startlisten, wenn man so bei den Vereinen, bei den Wettkämpfen guckt, gibt es an sich leider aktuell nur noch vier, fünf, die sozusagen in der Startliste stehen. Und einfach mal zu sagen, okay, wir schaffen das noch, wir können das noch, haben wir dann relativ spontan gesagt, komm, wir kriegen das irgendwie hin, auch wenn es natürlich nur dann gefühlt ein halbes Jahr ist. Und es war auch alles sehr sportlich, weil es gab noch keine Karte im Oktober, November. Es gab zumindest also mal ein paar Pläne, wo das vielleicht stattfinden könnte, auch im Vorhinein. Aber an sich stand eigentlich noch nichts fest. Und dann war natürlich optimistisch, manche Termine oder manche Veranstalter planen 2 Jahre im Vorhinein. Wir machen das irgendwie in einem halben Jahr und hoffen natürlich, dass es qualitativ ein toller Wettkampf wird. Ja, deswegen hat sich das irgendwie so ergeben und dann sind wir nicht mehr rausgekommen.
Ja, und wie seid ihr dann überhaupt auf den Rabenberg gekommen? Der ist ja auch schon ein bisschen abgelegen da
Das
oben.
stimmt, aber sehr, sehr, sehr lohnenswert. Also es ist sozusagen, man fährt dann da eine Straße hoch, geht, glaube ich, 4, 5 Kilometer einfach nur berghoch. Da sind noch ein paar Häuser am Rand und dann kommst du auf den Rabenberg, relativ weit oben an. Der Rabenberg bietet an sich irgendwie tolle Möglichkeiten. Also ich persönlich bin beim Sachsen Trail schon zweimal gelaufen. Das ist ein tolles Laufwochenende. Einmal im Juni jedes Jahr sind 3 Tage, wo man Freitag bis Sonntag laufen kann. Von 4 Kilometer am Freitag bis zu 76 Kilometer am Samstag. Und da habe ich mir schon mehrmals darüber nachgedacht, dass man da nicht auch ein UL machen könnte. Es gab schon mal ein MTBO dort, also da gab es so eine MTBO-Karte, aber noch nie eine Laufkarte, weil sich da der Forst immer relativ quer gestellt hat und gesagt hat, naja, Trails dürfen befahren und berannt werden, aber quer durch ist ein bisschen schwierig. Und dann hat sich das aber so ergeben, dass wir tatsächlich doch da rein durften oder rein dürfen. Und dann haben wir sozusagen die Chance genutzt, auch wenn es natürlich von Lengefeld auch nochmal 1 Stunde 20 entfernt ist, zu sagen, wir machen das jetzt einfach und versuchen da dementsprechend mit dem Rabenberg zusammen, die ja auch bekannt sind für Trainingszentren. Hast du da eigentlich auch mal trainiert?
Nicht wirklich. Ich habe mal Paul da besucht, der da alleine Trainingslager machen musste. Da war ich
Alleine.
für ein paar Tage dort. Aber ich kann die Anreise mit dem Fahrrad auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Da kann man bestimmt eine Komm jagen, da den Berg hoch. Also, wer das nicht kennt, das ist so Strava, so eine Strecke, die man befahren kann, so schnell wie es geht. Dann wird das irgendwo angezeigt. King oder Queen of the Mountain.
Wirklich,
Heißt das?
okay.
Genau. Aber ist wirklich schön da oben. Und auch der Wald ist richtig, richtig toll. Also wird sicher schön, denke ich.
Ja, also tatsächlich auf unserer Website gibt es schon ein paar Bilder. Also da gibt es einen Ordner, wo wir Bilder haben und letztendlich auch, glaube ich, mit ein paar schon gepostet haben. Aber in Summe, es gibt sozusagen einen super belaufbaren Wald. Am Anfang ist es noch ein bisschen, muss man sich ein bisschen durchkämpfen, aber dann, wenn man dann die ersten paar Posten geschafft hat, ist es sehr gut belaufbar mit einigen Felsen. Natürlich ist es steil, aber es wird nicht so steil, wie man denkt. Genau, also sozusagen kleiner Blick schon mal, was euch erwartet. Und deswegen ist es, glaube ich, schon sehr lohnenswert, auch zu kommen.
Ja, du bist ja auch gar nicht so unerfahren im OLs organisieren. Also ich finde das eigentlich immer ein bisschen blöd, so be zu betonen, wenn jemand jung ist, weil ich finde ja, so jung sind wir gar nicht mehr. Also in der Hinsicht zumindest, also ja eigentlich in einem guten Alter, gerade wenn man vielleicht noch keine Familie hat oder auch als Studenten hat man vielleicht tendenziell mehr Zeit als später im Leben. Auf jeden Fall. Also ich weiß, du warst bei der DM-Staffel 2019 in Lengefeld ja viel beteiligt und hast auch schon ein paar Mal beim Vielposten-OL der TU-Jugend Positionen übernommen. Und du warst auch beim Leipzig-Marathon als Helfer involviert. Was treibt dich denn an, so viel Zeit zu investieren in ja und dem Sport aus dieser Organisationsperspektive? Was zurückzugeben, obwohl das so viel Stress bedeutet, sicherlich.
Ich finde immer, dadurch, dass ich selbst zu Wettkämpfen fahre und dementsprechend ja auch mich auf einen Wettkampf freue und irgendwie erwarte, dass der gut organisiert ist, finde ich, ist es irgendwie so ein Geben und Nehmen. Vor allem, bei unserer etwas kleineren Ueller-Mannschaft im Sinne von, dass wir ja nicht viele Leute, also nicht viele Vereine sind, die immer was machen. Und deswegen ist mir auch irgendwie wichtig, was zurückzugeben, wie du auch das sozusagen richtig gesagt hast. Und ich finde nicht, dass man nicht immer nur zum UL fahren kann und sagen kann, okay, das war jetzt mal wieder blöd, weil die Karte hat nicht gestimmt oder es gab zu wenig Dixi-Klos oder es gab zu wenig Duschen in dem Sinne, sondern dass man sagt, okay, man wechselt einmal die Seite und sagt, okay, ich kümmere mich jetzt um Dixi-Klos oder um die Duschen, dass sozusagen genügend da sind, und versucht das sozusagen auch zu verstehen und jetzt nicht immer sagen, okay, das hätte der Veranstalter besser machen können, was natürlich auch richtig und wichtig ist, sozusagen konstruktive Kritik auch zu geben, aber auch zu sagen, okay, ich wechsle die Lage und versuche auch was Gutes dazu bieten für die anderen. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen der Knackpunkt, warum ich da immer versuche mitzuhelfen. Und letztendlich auch irgendwie auf Länge fett geguckt, ist es halt einfach, wir sind halt einfach ein kleines Team. Also in dem Kernteam, wo wir jetzt uns sozusagen organisieren, ist halt Hanka Straube, Jörg Hensel und der Jens Leibiger. Das heißt, wir sind eigentlich zu viert im Kernteam, gemeinsam mit unserem TD und versuchen da halt irgendwie zu viert ein gutes Wochenende zu kreieren. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir da zusammen erstens natürlich gut zusammenarbeiten, aber auch, dass irgendwie die junge Perspektive da mit reinkommt, weil sonst ist es, glaube ich, immer weniger, nicht, also aus meiner Längefeldperspektive, wir waren mal deutlich mehr, dann sind natürlich irgendwie alle studieren gegangen, in die Ausbildung gegangen und dadurch sind wir ein bisschen geschrumpft, und deswegen braucht es da auch irgendwie jemanden, der da mitmacht.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch an der Stelle, das stimmt. Genau, du hast gerade schon Hanka erwähnt, die die Karte aufgenommen hat. Wir hatten in irgendeiner der letzten Folgen schon mal über Kartenaufnehmer und Kartenaufnehmerinnen gesprochen und da ist uns nicht so richtig jemand eingefallen. Also Hanka, dich haben wir auf jeden Fall komplett vergessen und auch Sophie Kerianen zum Beispiel, die zu Recht ein bisschen traurig oder sauer war, weil wir sie nicht genannt haben. Die macht auch in Dresden und Umgebung sehr viel ja, Kartierungsarbeit. Und genau, also wir sehen euch und vielen Dank, dass es euch gibt. Ich glaube, man hat jetzt schon ein bisschen gehört, dass es sehr viel Arbeit ist, sowas auszurichten und dass man das natürlich vielleicht auch gerne macht, wenn man mit Herzblut dahinter steht. Aber ja, jetzt vor allem nochmal so in den letzten Wochen vorm Wettkampf, kannst du noch genug schlafen oder wie viel Zeit nimmt das so in Raum? Also ja, vielleicht einfach mal so eine ehrliche Einschätzung, was hinter so einem Wochenende steckt, vor allem wenn es so ein kleines Team ist. Ich glaube, bei dem Sprint beim MTK Bad Harzburg war das Team jetzt auch nicht so groß und ja, so eine DM macht man ja vielleicht nicht mal so aus dem Handgelenk schütteln.
Genau, also ich glaube, ich muss schon dazu sagen, dass es die letzten Monate natürlich viel, also eher ein bisschen organisationsmäßig war, von wegen, wie viele Helferinnen und Helfer haben wir denn eigentlich, wer muss denn da und an jeweiligen Ort sozusagen da sein, und natürlich auch Hanka, die Karte gemacht hat, einfach, dass wir eine Übung, erstmal eine Grundlage haben, das Wochenende sozusagen zu gestalten. Deswegen hatte ich da bisher noch etwas ruhigeren Tage und Nächte. Jetzt ist sozusagen neben der Arbeit auch, dass man sagt, okay, jetzt sitzen wir natürlich dran, wir müssen das Programm gestalten. Jetzt geht es am Freitag, wie du gesagt hast, dann die Meldungen sozusagen sind dann zu Ende, sodass dann die Startliste erstellen und Co. dran ist. Aber auch natürlich das im Vorhinein zu sagen, wie gesagt, dieses Thema, gibt es genügend Dixi-Klos, natürlich auch mit zum Beispiel Klos, aber auch das mit dem Sportpark Rabenberg abstimmen. Das heißt, der organisiert ja alles, das heißt, die stellen das Catering, es gibt sozusagen also ein kleines Festzelt, wo das Essen auch am Abend sozusagen gibt. Die unterstützen uns da schon ganz gut vor Ort, weil die sind da auch erfahren, was Wettkämpfe auf dem Rahmenberg so, angeht. Und ich glaube, dass das jetzt natürlich in die heiße Phase geht und wir uns natürlich auch gucken müssen, der Kartendruck wird sozusagen in Prag bei den Tschechen sozusagen gedruckt. Startnummern, wie kriegen wir die Kartenübergabe so gut hin, dass sozusagen keiner irgendwelche Probleme hat, und all diese Themen, die es dann doch irgendwie zu berücksichtigen gilt, ist das sozusagen schon irgendwie eine Nummer, die herausfordernd ist. Ich kann aber trotzdem noch gut schlafen.
Gibt es irgendeine Aufgabe, wo du sagen würdest, dass das Außenstehende komplett unterschätzen, was dich vielleicht auch überrascht hat?
Was mich überrascht hat, ist das ganze Thema Sponsorensuche. Also wir wollen natürlich, ich möchte natürlich, dass wir zum Beispiel für die Siegerehrung dann auch gute Preise haben. Und das ist irgendwie richtig schwer, muss ich sagen. Also wir haben wirklich viele Firmen in der Region angeschrieben, die meistens sagen, okay, ich kann leider aktuell nicht. Ich meine, klar, die wirtschaftliche Lage ist auch leider so, wie sie aktuell ist. Und dadurch, dass wir auch jetzt nicht so mega bekannt sind und OL natürlich auch nicht mega bekannt ist, ist es natürlich schwer, da irgendwie reinzukommen. Also vielleicht machen es andere besser, haben andere ein besseres Netzwerk. Ich glaube, es läuft auch viel über private Kontakte, die man einfach kennt, wenn da man Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde hat, die dementsprechend bei irgendwelchen Firmen arbeiten, um die besser zu fragen. Das ist, glaube ich, tatsächlich schon irgendwie auch sehr zeitintensiv, Firmen zu finden, die Lust haben, in den Sport vielleicht zu investieren, aber zumindest auch irgendwie eine kleine Wertschätzung gegenüber zu bringen, weil dann doch irgendwie die großen Veranstaltungen, die großen Laufveranstaltungen sind, die Fußballvereine natürlich dann auch immer viel Sponsoring abgreifen. Ja, da bleibt für den kleinen OL-Wettkampf leider nicht so viel übrig.
Würdest du sagen, dass das vielleicht auch speziell jetzt, wenn man noch relativ jung ist, irgendwie ein Problem, weil man noch nicht so ein Netzwerk hat oder dass man vielleicht nicht so ernst genommen wird? Oder liegt das schon eher so an der Bekanntheit der Sportart in Deutschland?
Ich glaube, irgendwie beides. Natürlich, ich mache ja viel aus der Ferne, also sozusagen aus Leipzig heraus, versuche da irgendwie Firmen im Erzgebirge mit anzuschreiben. Ich glaube, wenn man vor Ort ist und gezielt mal in den Laden reingeht und sagt, hey, am 20., 21. findet was statt, haben Sie denn vielleicht Interesse, da was Kleines zu sponsern, ist wahrscheinlich einfacher, als das aus der Ferne zu machen. Und natürlich auch, das ist, denke ich, auch am OL natürlich liegt, dass wir bei so einem DM-Wochenende hoffentlich 600, 700 Teilnehmer haben. Und im Vergleich zu großen Laufveranstaltungen, wo dann mehrere tausend mitlaufen, ist das natürlich für die Firmen wahrscheinlich deutlich attraktiver, dort Werbung zu schalten oder natürlich auch irgendwie präsent zu sein mit Zielwasser oder sowas in der Art, was man auch bedenken muss, wo ja bei großen Veranstaltungen, die dann richtige Partner haben zum Thema Verpflegung, aber auch halt Wasserversorgung und Co. Das haben wir halt einfach nicht. Und vielleicht auch irgendwie perspektivisch, dass man da immer gute Partnerinnen und Partner findet, die sagen, okay, ich begleite dich auf dem Weg, ich nehme sozusagen euch mit und finde dann auch irgendwie Sponsoren, die den OL dann auch dauerhaft unterstützen.
Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel wie der MTK Bad Harzburg so jedes Jahr wieder eine Meisterschaft ausrichtet, dann kann man vielleicht viele Sponsoren auch übernehmen. Die sind dann auch langfristig dabei oder sehen, dass das ein cooles Event ist oder so.
Ja. Und es kommt ja auch an, ne? Also die bei der Siegerehrung freuen sich, also wenn man auch wirklich guckt, braucht es denn überhaupt einen großen Siegerehrungspreis für die Seniorenklassen sozusagen? Oder ob man nicht eher sagt, okay, wir nehmen den Schwerpunkt auf die Jugend, auf die Elite, weil die Jugend sind ja die, die uns natürlich irgendwie unseren Sport weiter voranbringen, die, die dann bei EM und WM Läufe hoffentlich um gute Podestplätze sozusagen kämpfen. Kann man vielleicht auch mal irgendwie anders denken? Also müssen wir die DM so gestalten, wie wir sie immer gestaltet haben? Oder können wir die DM vielleicht mal die Siege auch ein Beispiel anders zu gestalten? Müssen wir alle so ehren, wie wir sie jetzt immer ehren, in großen Festzeit am Abend, in großen Rahmen? Oder reicht es denn nicht, die Siegerehrung vielleicht vor allem einen Schwerpunkt auf die Jugendklassen zu legen? Oder auch für die Kinder, die ja letztendlich Spaß und Freude haben sollen oder brauchen, um natürlich da zu bleiben. Weil ich glaube, wenn man die Kinder irgendwann natürlich dann verliert, dann müssen wir uns auch eher Sorgen um unserem OL machen.
Ja, das stimmt. Mir ist es auch irgendwie, mir fällt das auch immer wieder auf, dass das irgendwie beim Eulenschießlauf so ein Ding ist, dass es immer diese Abendveranstaltung gibt, was natürlich auch schön ist, weil alle nochmal so zusammenkommen, aber das wird dann immer so zelebriert und in anderen Sportarten ist es vielleicht auch schade, dass das dann so nebenbei läuft, aber also ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik ist, aber ich habe das Gefühl, generell passiert das manchmal auch so zwischen den Läufen, die Siegerehrung und dann ist es auch schon wieder vorbei und die nahestehenden Personen schauen dann zu und das reicht ja vielleicht auch, aber ist auch eine Grundsatzdiskussion wahrscheinlich. Also selbst international ist es ja so, dass es das eigentlich immer direkt nach dem Lauf passiert, die Siegerehrung und Flower Ceremony.
Ja. Hat auch den Vorteil, dass dann noch alle da sind.
Ja, auf alle Fälle, ne? Ich glaube, auch wenn du dann am Abend, also ja, wir werden es vermutlich dann trotzdem so machen, dass am Abend hatte sie auch, ist, so stand es auch, das steht es auch mit in der Ausschreibung auch mit drin, aber letztendlich, wenn wir dann 19 Uhr die Siegerehrung machen, dann sind die Hälfte schläft vielleicht irgendwo anders, kommt vielleicht gar nicht mehr, weil sie halt nicht unter den Top 6 sind, die vielleicht geehrt werden. Und dann hast du halt vor allem natürlich die, die geehrt werden, die natürlich sich fallen lassen dürfen, aber vielleicht nur sich fallen lassen von 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und nicht von 600, die eigentlich mit vor Ort wären.
Ja, aber apropos Siegerehrung, ist niemand mehr da. Also beim Knockout jetzt, beim Weltcup, wo Anselm den 6. Platz belegt hat, es war dann auch schon relativ spät am Abend, gegen 20 Uhr oder so. Und also ich würde fast sagen, wir waren gefühlt das einzige Team, was vollständig da war.
Wirklich, ja.
Es war dann schon ziemlich leer gefegt da, wahrscheinlich, weil auch alle nach Hause sind, um sich zu erholen und so, wenn man auch vielleicht mitgelaufen ist, aber das fand ich schon krass. Also auch ein bisschen schade vielleicht für die, die, also es stand bestimmt immer irgendjemand vorne, also hinten, also hat schon noch mal jemand geklatscht, für den der vorne stand, aber so das ganze Schweizer Team zum Beispiel habe ich da jetzt nicht mehr gesehen.
Die haben sich also, also die machen es richtig, die müssen sich dann ausruhen für den nächsten Tag.
Ja, wir hatten aber sogar einen Pausetag.
Aber sie sind nur Vierter geworden in der Staffel danach, oder?
In der Staffel, ja, genau. Aber beim Knockout ist Simona ja Zweite geworden.
Ja. Ja, also wir hatten eben das Thema mit den Siegerehrungen. So eine Abendveranstaltung ist ja auch sehr, kann unter Umständen sehr aufwendig zu organisieren sein, wenn man vielleicht vor Ort irgendwie keine geeignete Halle oder so zur Verfügung hat. Aber es gibt eben auch noch andere Themen. Und ich habe gehört, die DM-Staffel und Mannschaft für 2028, also in 2 Jahren, ist als einzige DM noch komplett offen, obwohl die anderen inzwischen vergeben sind. Würdest du sagen, das ist irgendwie das finale Warnsignal, dass diese DM irgendwie in der aktuellen Form zu unattraktiv für Ausrichter geworden ist?
Ich glaube, dass das tatsächlich auf jeden Fall ein Thema ist. Und man sieht ja erstens auch, dass immer mehr Läuferinnen und Läufer Rahmenbahn laufen, dass man da vielleicht schon mal da einen Schluss ziehen kann, dass vermutlich die Staffel auch nicht mehr ganz so interessant ist oder dass die Vereine einfach nicht genügend Läuferinnen und Läufer haben, um eine Staffel pro Altersklasse irgendwie voll zu bekommen. Und ich glaube auch, dass das ganze Thema Finanzierung so eines Wochenendes auch eine große Rolle natürlich spielt, weil letztendlich, also machen wir als Verein natürlich die DM oder das DM-Wochenende, um uns für die nächsten 1-2 Jahre halt die Stadtgelder zu leisten. Weil letztendlich sind wir ein kleiner Verein, der irgendwie gucken muss, wie er um die Runden kommt. Und deswegen brauchen wir natürlich da auch in Anführungszeichen einen Gewinn, um uns Stadtgelder für die Zukunft auch zu sichern. Und da spielt das halt auch schon auf jeden Fall eine Rolle. Und man hat sozusagen bei einer DM-Staffel kriegst du 55 Euro pro Staffel. Wenn du das in einem Einzellauf vergleichst, kriegst du deutlich mehr, weil dir sozusagen die Stadtgelder für eine DM-Einzelsprint zum Beispiel oder sowas in der Art sind meines Wissens 30 Euro, sodass du da auf jeden Fall in Anführungszeichen mehr Einnahmen hast, wenn du eine Einzel-DM ausrichtest. Und das sozusagen in Summe ist das, denke ich, schon ein Thema für die Ausrichterinnen und Ausrichter, dass man da schon überlegt, welche DM will man denn überhaupt ausrichten? Oder muss es denn wirklich ein Teamwochenende sein? Oder mache ich nicht lieber eine DM-Staffel, die natürlich ein guter Anreiz ist, um wieder mal Staffel zu laufen? Und mache ich dafür Sonntag irgendwie in BRL mittellangen Sprint, wie auch immer sozusagen dann die Tendenz in den nächsten Jahren sein wird.
Ja, also Dennis und ich hatten vorher auch schon mal gequatscht, dass es sowieso irgendwie spannend ist, dass es eigentlich nur noch ein Wettkampf mit deutschen Bestenkämpfen in Deutschland gibt und das ist die Mannschaft. Und ja, auch die Frage, warum es das überhaupt gibt oder ich muss sagen, in meinem Umkreis war es irgendwie auch mal so, alle sind zu dem Staffel gefahren und die DM-Mannschaft oder DBK-Mannschaft wurde dann immer noch so mitgenommen aus Spaß, aber ich weiß nicht, ob jemand nur zur DBK-Mannschaft fahren würde. Und dann ist halt auch die Frage, warum.
Also ich hatte
das vielleicht, aber
ja. Ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Also ich habe, also mir geht das auch ein bisschen so, aber Also gerade hier in Niedersachsen ist Mannschaft schon ein sehr beliebtes Format, würde ich sagen. Und bei der letzten, ich glaube, bei der letzten DBK-Mannschaft habe ich auch von vielen gerade älteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehört, die eben, die das tatsächlich gesagt haben, dass sie primär wegen der Mannschaft kommen und ihnen das
Ach,
viel, viel
wirklich?
Spaß macht. Vielleicht eben, weil da, ja, weil es da letztendlich eben so dieser Teamgedanke noch mehr im Vordergrund steht als bei der Staffel, weil letztendlich bei der Staffel läuft man ja trotzdem genauso wie sonst irgendwie für sich. Gerade weil es hier in Deutschland auch nicht so super viel Gegnerkontakt gibt meistens, außerhalb der ersten Posten irgendwie auf der Startstrecke. Ja, und beim Team, also Mannschaft, kann man irgendwie mehr zusammenarbeiten und es kommt so ein, auch innerhalb vom Verein vielleicht mehr so ein Teamgefühl auf bei manchen. Aber ja, es ist irgendwie, also gefühlt hat es irgendwie nicht so einen hohen Leistungsstatus, gerade bei Elite-Läufern. Also, dass es viele gar nicht so richtig ernst nehmen. Also vor allem nicht als DM irgendwie, auf die man hinarbeiten würde.
Also man sieht tatsächlich bei uns aktuell, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Samstag und Sonntag. Also aktuell sind es irgendwie Sonntag knapp 15 Staffeln weniger als Samstag, die dementsprechend dann ja auch irgendwie, also auf jeden Fall das heißt, dass da weniger natürlich starten und laufen. Kann natürlich auch irgendwie mit der Zeit zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob dann schon Ferien sind. Also, oder bald Ferien sind in anderen Bundesländern, dass man sagt, okay, man nimmt den Samstag mit und fährt dann Sonntag halt nicht oder bleibt Sonntag sozusagen nicht. Da bin ich mir gerade unsicher. Aber wir hatten auch gesprochen, weil es gab die DBK Nacht, die spielt aktuell eigentlich keine Rolle mehr. Es gab die DBK Ultralang, die spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und die Frage ist halt die DBK, ob man denn auch aus Elite-Läufer-Sicht oder auch oder generell aus Läufer-Sicht sagt, okay, ich bin lieber. Lauf lieber eine DM als eine DBK, also sozusagen der Wert der deutschen Bestenkämpfe, ob der Wert sozusagen noch so ist, wie er vielleicht vor 3 Jahren mal war, fällt mir irgendwie schwer einzuschätzen.
Ja, also ich kann nur sagen, dass, also ich verstehe das total, dass man das, glaube ich, auch beides gerne läuft. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass wenn man jetzt, also vor allem jetzt in der Elite, schon total vollen Kalender hat, dass man dann halt so ein Wochenende vielleicht eher weglässt, weil das jetzt kein Qualilauf für irgendwas ist und halt vor allem auch so ein Spaßwochenende, was natürlich auch richtig cool ist und wahrscheinlich für die Mehrheit der UL-Gesellschaft in Deutschland auch eher relevant ist, aber da kommen dann natürlich auch für die Elite halt nicht so viele Staffeln vielleicht auch zusammen, könnte ich mir denken. Also, ja.
Man kann natürlich auch irgendwie denken, dass man halt die DBK-Mannschaft, die man sie ja dann auch so hat, vielleicht.
Dass man die mit was anderem kombiniert,
Ja,
oder?
genau, dass man sie ja.
Gedankenlesen.
Ich würde sozusagen eher vielleicht auch vorstellen, was auch eine Möglichkeit wäre, dass man da sagt, okay, um das so ein Wochenende für Elite-Läufer attraktiv zu machen, dass man halt doch einen Sonntag im BRL-Einzel macht, weil dann geht es da doch vielleicht um die. Punkte letztendlich um die Gesamtwertung und ob man sagt, okay, ein Einzellauf ist vielleicht attraktiver, um dann nochmal entweder Punkte zu sammeln oder auch irgendwie bessere Erfahrungen zu sammeln, um sich auch besser vorbereiten zu können für EOG, JBOG, irgendwie eine andere Weltmeisterschaft, die vielleicht irgendwie dann uns oder euch erwartet.
Ja, ich frage mich halt nur, weil dann trotzdem, wenn es anscheinend viele Leute gibt, die auch gerne die Mannschaft laufen, wo man das dann mit einbettet, ob man dann noch mal ein neues DBK-Wochenende aufmacht mit noch DBK-Nacht davor oder so. Ja.
Ja, was ich da als Problem sehen würde, ist das, also was ich so mitbekomme, gerade für kleine Vereine ist es schon ein immenser Aufwand, einfach diese Staffeln zusammenzustellen. Und es finden viele auch schön, dass man dann nicht nur einen Lauf an dem Wochenende hat, wo man dieses Team braucht. Also sozusagen, wenn man dann schon einmal ein Team gefunden hat, dann ist es schön, dass man gleich noch die Mannschaft hat. Oder auch andersrum, je nach Präferenz. Deswegen, ja, glaube ich, könnte das schon schwierig werden, wenn man das dann auch noch auf 2 Wochenenden verteilt, weil dann halt, ja, muss man zweimal die Leute zusammentrommeln. Also ich glaube, da würde ich vielleicht sogar noch eher drüber nachdenken, dass, ja, irgendwie das Format vielleicht zu ändern, dass man andere Teamzusammenstellungen irgendwie erlaubt. dass es vielleicht nicht so streng auf die Altersklassen zum Beispiel beschränkt ist. Irgendwie mehr so Richtung Mixstaffel, eben vielleicht auch mit Frauen und Männern gemischt, fände ich eigentlich auch mal ganz cool. Oder eben so Zweierstaffeln, ist vielleicht einfacher.
Da gab es auch das Format, das Format auf sechsjähriger Ebene. Ich glaube, dass man da auch schon, also zumindest gefühlt, kann man bei Zweierstaffeln, ist es schwieriger einzuschätzen, wer jetzt gewinnt.
Ja.
Also nimm mal bei den, klar, du bei den Dreierstaffeln brauchst halt als Beispiel, weiß nicht, die U Dresden hat natürlich hat meistens eine starke Frauenstaffel. Und da weißt du schon, okay, die mischen auf jeden Fall vorne mit oder da ist halt die Erwartung auf jeden Fall da, vorne mitzumischen. Und wenn du jetzt irgendwie nur, wenn du jetzt inzwischen zwei Läuferinnen oder Läufer hast, die zwischen den Vereinen oder Mannschaften vermutlich vielleicht eher sogar gleich stark sind, ist natürlich irgendwie nochmal spannender zu gucken. Und dann laufen die vielleicht zweimal oder wie auch immer man das richtig gestalten könnte. Ja, so rum, dass man sagt, okay, es läuft jeder zweimal und dann hat man doch mal irgendwie erstens mehr vom Wald vielleicht auch, vielleicht mehr Zeit dann auch, um zu sagen, okay, es lohnt sich jetzt doch einen weiteren Weg zu fahren, weil ich vielleicht zweimal am Tag laufe und halt nochmal das Thema zu haben, dass es ja auch wieder einfach irgendwie spannender sein könnte.
Ja, also das gut, ich kann jetzt auch größtenteils nur so aus Elite-Sicht sprechen, aber da ist auch echt meine Erfahrung, also für mich persönlich muss ich sagen, ist die DM-Staffel nicht besonders motivierend, einfach weil es einfach so auf den Verein ankommt, in dem man ist. Also ich weiß einfach, wir bei TU Dresden, wir haben eben genug Frauen, dass wir immer mehrere Teams zusammenbekommen, mindestens zwei oder so oder drei, und damit dominieren wir die Damenelite schon komplett. Und es gibt so viele Vereine, die gar keine Chance haben, jemals ein Team aufzustellen. Also zumindest nicht mehr. Oder das schwankt sehr stark. Da müssen die Leute sich eben sehr bemühen, einfach immer die Leute zusammenzutrommeln. Also ich weiß zum Beispiel hier, Sabine Rotaug vom USC Kassel ist jetzt auch wieder auf der Suche, jedes Jahr wieder. Einfach weil sie eben nicht zwei andere konstante Läuferinnen bei ihrem Verein hat, die dann mit ihr laufen. Ja, und dann ist es irgendwie so einfach kein besonders motivierender Wettkampf. Also es fühlt sich irgendwie doof an, dann vorne zu sein, einfach nur durch den Fakt, weil wir halt einfach drei gute Frauen haben, die quasi zufällig oder nicht zufällig, aber die einfach in einem Verein sind. Und es wäre deutlich cooler, wenn es mehr Konkurrenz gäbe. Also das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt neulich mal bei den Herren gestartet sind, eben mit Patschi und Sabine. Das war sehr cool, weil da hatte man endlich mal ein bisschen mehr Staffelfeeling auch, weil wir uns dann natürlich schon ziemlich anstrengen mussten, um bei den Herren da mithalten zu können. Ja, aber irgendwie, ich finde, bei einer Staffel sollte man irgendwie versuchen, das Format so zu gestalten, dass für möglichst viele Teilnehmer irgendwie auch so ein Staffelgefühl aufkommt, was definitiv nicht gegeben ist, so wie es aktuell ist, würde ich sagen. Also auch sicherlich bei den älteren Altersklassen nicht im ausreichenden Maß.
Ja.
Gerade wenn die Strecken relativ lang sind, dann läuft sich das so schnell auseinander, weil wir eben nicht wie in Tschechien irgendwie 70 Staffeln am Start haben in jeder Altersklasse.
Ich glaube halt auch so, also ich erinnere mich halt noch so an die Jugend und da war das, fand ich schon immer ein sehr cooles Event, weil eben in der Jugend noch so viele Kinder halt im Verein sind oder auch nicht bei allen Vereinen, aber generell findet man wahrscheinlich schon leichter nochmal drei Leute, die zusammen da laufen und dann sind auch mehr Staffeln und es ist irgendwie ja ein bisschen kompetitiver und außerdem machen bei Kindern auch häufiger mal noch Leute wieder einen Fehler und dann ist wieder alles durcheinander und man sieht sich doch nochmal im Wald oder so. Also das fand ich an sich schon, also ich glaube in der Jugend fand ich das wirklich ein richtig cooles Event, aber ja, vor allem, ich glaube, umso älter man wird, ist es dann ja immer schwieriger.
Also ich fand zum Beispiel jetzt die Hochschulmeisterschaft-Staffel, war zwar Sprint und ich meine, Sprint ist immer ein bisschen, sind die Abstände nicht so groß, aber da ist es auch so ein Zweierformat, dass man zu zweit jeder zweimal läuft. Und da gibt es so viel mehr, also potenziell mehr Führungswechsel, war jetzt dieses Jahr auch nicht unbedingt so der Fall. Oder, also weil da sind die Teilnehmerzahlen ja einfach viel zu gering. Aber ja, ich denke, das hätte schon Potenzial wahrscheinlich für mehr Spannung.
Ja, weil jetzt sind wir sozusagen erstmal in drei Wochen.
Genau.
Und da laufen auf jeden Fall drei. aber wie gesagt, ich glaube, das ist bestimmt nochmal gerne auch eine Diskussion auch irgendwie sein kann, zu sagen, okay, braucht, ist es denn das richtige Format auch für die Zukunft oder ist es vielleicht noch ein anderes Format, was man irgendwie in die Diskussion einbringen kann? Ich weiß nicht, sicherlich kann man da, hat jeder da irgendeine andere Meinung. Ich weiß nicht, wie bei euch hier so mit Feedback das bei euch ist, aber vielleicht schreibt es in die Kommentare.
Oh ja. Ja, Leute, ich kann noch was, genau, ich wollte noch was ankündigen. Ich weiß nicht, ob ihr es alle schon mitbekommen habt, aber wir haben endlich einen Instagram-Account, wo wir mal hochladen werden, wenn eine neue Folge draußen ist. Da könnt ihr auch gerne liken und kommentieren. Ich schaue gerade, wir haben nämlich schon fast 100 FollowerInnen. 88?
Fast.
Fast 100. Genau, nee, da könnt ihr gerne schreiben. Müssen wir nachher auch noch ein Selfie machen, dann kann ich das Story tun.
Ja, klar.
Genau. Ja, also wer uns da gerne verfolgen möchte, schaut gern vorbei. Dann können wir auch da diskutieren. Und ich mache noch eine Abstimmung rein. Soll das Teamwochenende erhalten bleiben?
Ja, es ist wirklich, wirklich spannend, ne? Auch irgendwie sich das so entwickelt. Auch wie gesagt, ich glaube, 2028 sozusagen noch offen, ob man das vielleicht auch anders gestalten kann. Ich glaube, dass da sicherlich Möglichkeiten sind, wie wir es auch, glaube ich, richtig erörtert jetzt aktuell haben, um einfach nur zu gucken, was gäbe es denn noch? Aber auch offen, es geht auch generell so geguckt, ist, ne? Klar, sprechen wir auch darüber, aber auch jetzt sicherlich das Wochenende, was sozusagen kommen wird, wird sicherlich nicht alles 100% perfekt laufen. Und ich glaube einfach, dass es auch jetzt aus meiner Rolle jetzt in dem Sinne auch mir jetzt sozusagen nicht darum geht, also ich meine, natürlich soll es ein tolles Wochenende werden, aber es wird auch vielleicht irgendwas Kleines schief laufen. Und ich glaube, dass es auch dann irgendwie wichtig ist, dass man halt konstruktiv dann auch halt Kritik abgibt. Also jetzt nicht dann letztendlich, dass man sagt, okay, wenn man auf der Zeltwiese sitzt und sagt, okay, ach, die Karte war wieder dies und das und jenes, sondern wir müssen ja gesamthaft als OL irgendwie besser werden. Mhm. Und das können wir natürlich nur, wenn wir die Kritik auch mitbekommen und nicht nur irgendwie über den Buschwung auf der Zeltwiese, sondern halt auch einfach, dass man klar gerne im Nachgang auch an unser Team Wochenende Mailadresse eine Kritik schreibt und sagt, das und das vielleicht hättet ihr besser machen können. Also ich glaube, da sind wir natürlich offen und sagen, hey, wir wollen uns ja auch verbessern und es wird sicherlich nicht der letzte Wettkampf sein, den wir ausrichten werden, um einfach auch zu lernen und auch den OL besser zu machen.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Punkt zu sagen. Also ich glaube auch, was wir irgendwie schaffen müssen, ist ja letztendlich die Teilnehmerzahlen zu erhöhen, weil alles andere ist nur verwalten. Und selbst wenn wir jetzt die Formate irgendwie ändern, um uns anzupassen an die kleinen Teilnehmerzahlen, ist das ist ja nicht ambitioniert. Das macht ja niemandem Spaß. Und dann, glaube ich, wird man auch nicht die notwendige Aufbruchsstimmung irgendwie erzeugen, sondern man muss sich schon irgendwie trauen, einfach mal auch mal Sachen auszuprobieren, selbst wenn sie vielleicht nicht gleich klappen und sich gegenseitig Tipps zu geben, was gut funktioniert, zusammenzuarbeiten, auch überregional die wenigen Leute, die wirklich viel Expertise haben, auch einfach zu nutzen, dass irgendwie so ein bisschen Energie verbreitet wird, um coole Wettkämpfe zu veranstalten.
Ja. Dennis, würdest du sagen, oder ja, wie nimmst du dir denn vielleicht selbst da auch den Druck raus, nicht von Anfang an alles perfekt machen zu müssen? Oder ja, traust du dir da auch mal was Neues auszuprobieren mit der Gefahr, dass das vielleicht nicht so klappt? Oder richtest du dich da eher so nach dem, wie man es schon so immer gemacht hat?
Also ich würde schon sagen, dass ich auch irgendwie versuche, dass wir das auch irgendwie anders gestalten. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende ein Helfer-Meeting gehabt, wo wir uns alle getroffen haben, das auch mal ein bisschen, wo ich das sozusagen vorgestellt habe, was die Aufgaben sozusagen sind. Und letztendlich, ja, wird es sicherlich wie jedes normale DM-Wochenende irgendwie sein. Aber ich glaube auch, selbst so irgendwie die Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, wie bereite ich das mit den Helferinnen und Helfern vor? Wie kriege ich das hin, dass alle natürlich auch mitmachen? Und wie kriege ich denn auch irgendwas Kleines, Spürbares sozusagen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hin? Also das ist, glaube ich, schon irgendwie ein Thema. Also letztendlich, klar, geht es auch irgendwie darum, so natürlich auch von den alten Hasen irgendwie zu lernen. Also natürlich irgendwie die wir bei uns ja auch haben, also Hanka und Jörg, die da auch sagen, mach das mal so oder mal so, beziehungsweise auch ihre Tipps geben. Aber ich glaube auch, dass man schon sagen kann, okay, wir machen das einfach mal so und versuchen uns dann mal, probieren es mal. Und selbst wenn das schief läuft, okay, dann haben wir es versucht und lernen halt daraus. Und ich glaube, dass das dann wichtig ist. Und auch, da nehme ich mir auch irgendwie den Druck raus und sage, okay, ich muss jetzt hier nicht 100% das irgendwie alles alleine entscheiden. Also erstens das natürlich zu wissen, man hat Leute, die einen mit unterstützen und machen. Und vielleicht habe ich sogar den Namen gar nicht erwähnt, aber natürlich Jens Leibiger haben wir ja kurz ja gesprochen, der hat ja die Bahn gemacht und auch bei den Kartenaufnahmen mit unterstützt. Also da, ich glaube, den Namen muss man natürlich nochmal erwähnen. Und dass wir da einfach natürlich ein erfahrenes Team haben, die das schon mal gemacht haben, zwar von vor 7 Jahren zuletzt, aber ganz neu sind wir ja auch nicht.
Ich erinnere mich auf jeden Fall noch richtig gut an die DM
Wirklich?
2019. Ja, habe ich sehr viele positive Erinnerungen.
Ich erinnere mich nur, wie ich da auf dem Hochstand gesessen habe und das Rennen so ein bisschen mitkommentiert versucht habe.
Ich erinnere mich auf jeden Fall noch richtig gut daran, dass du mich direkt nach meinem 10-Anlauf interviewt hast und ich völlig überfordert war und
Wirklich?
irgendwie nur rumgestammelt habe
Bist
mit meinen 14 Jahren oder wie alt ich war. Genau. Ich finde es schade, dass ich nicht da bin.
Ja, du kannst immer noch kommen. Es gibt noch genügend Startplätze.
Ja, ich bin wahrscheinlich in Italien, aber nächstes Mal in 5 Jahren dann wieder oder in 7. Ja.
Ich gerade, wie ich dich schnell von Italien herholen kann, aber es fällt mir gerade keine gute Idee ein.
Nee. Ja.
Bereitest du dich da auf die WM vor?
Ja, also es ist noch nicht auf Ursport hochgeladen, aber vielleicht, dass die Folge online ist. Aber ich habe gestern auf jeden Fall den Anruf bekommen. Ja, genau. Das Pre-Camp ist dann da.
Cool, herzlichen
Genau. Da
Glückwunsch.
kriegt mich Dennis nicht weg.
Ja, schade.
Ja, du wolltest mich ja eigentlich schon auf Lohnes Jukola-Platz setzen. Jetzt läuft sie ja doch mit,
Ja, das
aber
stimmt.
hätte mir auf jeden Fall das Geld gefehlt.
Zum wie beim Sponsoren.
Genau, ja.
Ja, aber vielleicht ne, auch apropos Lohne oder generell, ich glaube, dass ich natürlich jetzt hier nur stellvertretend sitze, weil ich glaube auch, dass es natürlich viele junge, motivierte Organisatoren und Organisatoren auch gibt. Also wir haben ja auch gesehen, Beispiel, ich war jetzt bei dem Sprintwagen nicht dabei, aber im Vorbereitung hat man natürlich die Pia Buratz gesehen, die ja viel mitgemacht hat. Bei der DM Mittel natürlich Sabine, aber die zwei Holz, also sozusagen Niklas und Hendrik und Paula, die ja viel aktiv waren. Und ich glaube auch auf sächsischer Ebene gibt es schon viele junge Leute, die dann auch mithelfen. Also eine Lohne hat es die SM Mittel organisiert gehabt, dann Kettrich und Marek. Die beiden Clients, die ja auch immer den Vielposten organisiert haben und auch damals bei den BRL-Veranstaltungen mitgeholfen haben. Und natürlich auch Anna, die auch Bahnlegerin war. Also ich glaube schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, viele Beteiligte zu haben. Ich glaube, es fehlt einfach nur der Schritt von, ich bin jetzt im Studium, habe den ersten Job, wie auch immer, und muss halt, und will trotzdem noch mehr individuell irgendwie tun. Ich glaube, da müssen wir irgendwie noch besser werden, dass wir auch selbst, also auch wenn ich auch meine eigene Nase sozusagen anfasse, noch motivierter, beziehungsweise mit vielleicht noch mehr anderer Priorisierung trotzdem dann auch bei, selbst bei Trainings mithelfe.
Ja. Ja, ich glaube, ich kann da auch von mir sprechen. Also, wir richten ja jetzt zum Beispiel auch die Kurzstreckenstaffel aus im Taranter Wald Ende August. Und
Bist aber auch nicht da, ne?
wahrscheinlich nicht, nee.
Ah.
Aber Eline und ich legen da auch die Bahn und mir macht das an sich total viel Spaß, aber ich habe das auch noch nicht so oft gemacht und generell auch diese Wettkampforganisation. Ich weiß nicht, ob das sich irgendwie lösen lässt, aber manchmal hat man vielleicht auch mehr Respekt davor, weil man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Also so geht es mir. Und auch bei dieser Bahnlegung, also ich kenne mich ganz okay aus mit diesem ganzen Programm, aber es ist dann halt manchmal einfach total nervig, wenn man irgendwelche Fragen hat und nicht weiterkommt und dann da zu zweit vorm Laptop sitzt und dann dauert das ja auch immer alles viel länger und ist dann irgendwie viel mehr, als eigentlich der Aufwand vielleicht wäre, wenn man da irgendwie so einen Supervisor hätte oder keine Ahnung, ob man irgendwie so ein Forum einrichten kann, wo sich Leute austauschen können, wie man was gemacht hat und vielleicht auch mit Sponsoren, so wer irgendwie vielleicht Smart-Sponsoren hatte und dass die interessiert sind und in der Region ansässig sind und dass man die nochmal ansprechen kann und so, dass man sich da vielleicht gegenseitig auch einfach unter die Arme greifen kann. Vor allem eben, wenn man noch jung ist und nicht so viele Kontakte halt hat oder eben auch ein kleiner Verein ist.
Ja, zu dem Thema, es gibt ja auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Bestrebungen, dass man vielleicht Teile der Wettkampfbestimmungen eher als so eine Art Handreichung formulieren könnte und dann noch ergänzen könnte mit ganz viel anderem Material, um eben genau solche Basics zu sammeln, festzuhalten, dass dann Jüngere darauf zugreifen können. Also gerade eben sowas wie irgendwelche Tricks in den Programmen. Und das könnte man ja auch erweitern eben auf irgendwelche Austauschplattformen oder Forum, dass man da einfach mehr, also dass wir da irgendwie aktiver werden und nicht immer alles nur so als Regeln formulieren, sondern eigentlich geht es ja mehr darum, wie kriegt man das in der Praxis hin, dass der Wettkampf gut wird. Also ob jetzt das als Regel formuliert ist oder nicht, ist ja eigentlich für den Erfolg des Wettkampfs am Ende relativ egal, weil oft geht es ja mehr wirklich um die organisatorischen Details. Was macht eigentlich eine gute Bahn aus? Oder wie findet man Sponsoren? Wie spricht man den Grundstückseigentümer an, um irgendwie da Sprintposten in den Eingang stellen zu dürfen? Solche Sachen. Da gibt es, glaube ich, Leute, die ganz viel Erfahrung haben, und man findet die Leute nicht unbedingt, wenn man jetzt die nicht gerade in seinem Umfeld hat.
Ja, oder vor allem natürlich auch das ganze Thema Waldforstgenehmigung. Ja. Wie schafft man es, den Forst zu überzeugen, dass wir in den Wald dürfen?
Ja. Also wahrscheinlich ist es hoffnungslos, das komplett schriftlich machen zu wollen. Das lässt sich gar nicht so formulieren. Aber ja, man braucht da irgendwie mehr Plattformen zum Austausch.
Ja, oder sowas auch wie, keine Ahnung, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber sowas wie eine grobe Checkliste, so an was muss ich alles denken, weil vielleicht vergisst man dann doch mal noch irgendwas und dann so ein paar Tage vor dem Wettkampf fällt das irgendwie auf und dann hat man total viel Stress. Also es haben ja sehr viele Vereine schon total viel Erfahrung gemacht, ja. Und vielleicht, ich weiß nicht, in welchem Format man da irgendwie das lösen könnte, aber ja, auf O-Sport im Forum ist sicherlich der falsche Ort.
Ja, ja, man sieht ja auch, finde ich, dass so ein bisschen, also sehr viele von den Themen werden hin und wieder so ausgelagert in die Trainerlehrgänge, wo sie eigentlich ja fehl am Platz sind. Also man hat oft das Gefühl, fast diese so Trainer-C-Schein, Trainer-B-Schein, der besteht fast mehr aus solchen Organisationsinhalten als aus wirklichen Trainerwissen. Einfach weil das die einzige Plattform ist, wo man sowas anbringen kann. Also klar muss ein OL-Trainer auch grundlegendes Wissen irgendwie über Bahnlegung oder so haben. Aber ja, eigentlich bräuchte man parallele Ausbildungsmöglichkeiten für Wettkampforganisation. Also es gibt ja diese Tagung für Wettkampfleiter, aber da sind ja dann eigentlich primär die Leute dabei, die in dem Jahr einen Wettkampf veranstalten, was schon mal ein wichtiger Kreis ist, aber eigentlich möchte man ja eben auch Nachwuchs generieren.
Vor allem, es gibt ja auch die TDs, die man ja sicherlich auch mal fragen kann, wenn man da irgendwie Probleme hat. Und ich glaube, also wir sind gerade in der glücklichen Situation, einen TD zusätzlich zu haben, der uns mithilft und natürlich extremes Fachwissen hat. Und davon profitieren wir natürlich, und ich glaube, dass es halt irgendwie auch sowas wichtig ist, dass man halt auch den kleinen Verein auch die Angst nimmt, alles richtig zu machen, beziehungsweise halt auch diese ganzen Bestimmungen und Genehmigungen und Co. alles richtig sozusagen zu erfüllen, sondern sagen, okay, ihr dürft euch versuchen, natürlich müssen die und die Rahmenparameter müssen passen, damit es eine DM würdig ist. Aber wir geben euch die Chance, dass ihr euch daran traut und dementsprechend auch mal euch an so einem Wochenende versucht. Weil wenn man das letztendlich dann doch auch natürlich nur auf einer SM, auf sächsischer oder auf einer Landesebene sozusagen macht, ist, glaube ich, auch das Problem, dass dann doch vielleicht nur 100 Leute kommen. Und selbst wenn es nur 100 Leute sind, ist es dann doch anders, als es dann 500 Läuferinnen und Läufer sind.
Wir haben ja hier in Göttingen dieses Jahr das erste Mal auch einen Wettkampf organisiert, also auch auf Landesebene. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass das ein sehr guter Einstieg war zum Lernen. Also man muss das natürlich erstmal auf dieser Ebene anfangen als Verein, wenn man jetzt noch keine Erfahrung hat. Aber letztendlich vom Aufwand ist es nicht so unterschiedlich, weil der OL muss einfach gut sein und die Hauptparameter müssen ja auch bei kleinen Wettkämpfen stimmen. Also es kommt dann einfach noch so ein bisschen diese Logistikebene wahrscheinlich dazu bei mehr Leuten. Ja. Aber wenn man von sich aus sozusagen den Anspruch hat, auch für eine Landesveranstaltung, dass die gut werden soll, dann ja, ist es vom Aufwand auch hoch. Das macht es natürlich dann auch umso problematischer, wenn die Teilnehmerzahlen dann so gering sind und man entsprechend wenig Startgeld einnimmt.
Ich glaube, das habe ich schon jetzt auch natürlich irgendwie schon 2, 3 Mal gesagt, aber ich glaube, dass man genügend Unterstützung hat in dem Verein, also zumindest, dass man da auch immer nach Unterstützung fragen kann. Und ich glaube, es wichtig ist, dass wir uns da irgendwie beteiligen müssen, um natürlich auch in Zukunft selbst dann auch noch mehr Verantwortung zu übernehmen und auch mehr Wettkämpfe zu übernehmen, um natürlich dann auch in 10, 20 Jahren noch guten OL anzubieten. Wie gesagt, nur glaube ich, nur die Ermutigung, gerne auch sich irgendwie zu beteiligen bei Wettkämpfen und mitzumachen und einfach sich auch irgendwie auszuprobieren.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, jetzt mit unserem kleinen Wettkampf, ich bin da super motiviert rausgegangen. Also es fühlte sich überhaupt nicht so an, wie das ist was, was wir machen müssen. So, das ist ja eben, das gehört eben dazu, man muss sich irgendwie einbringen, sondern es hat wirklich Spaß gemacht. Also es war natürlich anders als selber zu laufen, aber ja, also es lohnt sich auch wirklich, das zu machen, wenn das Team gut ist und man einfach mit so einer positiven Stimmung reingeht, schon von vornherein, das ändert alles. Und sich eben auch mal was traut, bisschen kreativ zu sein und einfach die Sachen so zu machen, wie man sie denkt, dass sie vielleicht auch besser sind, als sie normal gemacht werden. Ja, also ich glaube, die positive Stimmung ist das Entscheidende, weil man muss die Helfer irgendwie mitreißen, sonst hat keiner Bock, sich zu beteiligen.
Ja, ein schönes Schlusswort. Jetzt kommen wir zum einzigartigen A- oder B-Spiel. Dennis hat sich die Frage noch nicht angeschaut. Ich werde jetzt auch den Laptop umdrehen. Nein, genau, bist du bereit?
Ja, bin bereit.
Außenrum oder über den Berg?
Außenrum.
Dreiergrün oder Kahlschlag?
Kahlschlag.
Spikes oder keine Spikes?
Keine Spikes.
Spikes oder Carbon-Schuhe?
Spikes.
Luftlinie oder Weg?
Weg.
Höhenmeter oder Kilometer?
Kilometer.
Erster oder letzte Läuferin?
Erster Läufer.
Jukola oder 24 Stunden OL?
24er.
Staffel oder Mannschaft?
Staffel.
O-Ringen oder O-Cup?
Tja, beides lange her, aber ich würde sagen, Ohrringen.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
Ohne Postenbeschreibung.
Einlaufen oder auslaufen?
Einlaufen.
Long Run oder Intervalle?
Ja, aktuell wieder noch, aber dann eher Longrun.
Wasser oder Krümeltee?
Krümeltee.
Strava oder Attack Point?
Strava.
Tape oder OL-Knoten?
OL-Knoten.
Also dieser finnische Knoten. Ja.
Ja.
Schweden oder Schweiz?
Schweiz.
Dresden oder Leipzig?
Das ist schon eindeutig Dresden.
Lengefeld oder Leipzig?
Gute Frage. Leipzig.
Podcast oder Musik?
Podcast.
Schnell und Risiko oder langsam und präzise?
Schnell ein Risiko.
Trail oder Rad?
Das ist eine gute Frage. Man darf nicht so lange nachdenken. Ne?
Ich glaube, du machst das gerade am besten von allen Leuten, die wir bisher gefragt haben,
Meinst du,
gefühlt.
ich habe auch schon ein bisschen zugehört die letzten Male, ne? Und auch schon ein bisschen überlegt, was ich nehmen würde. Aber tja, Rat ist eine neue Frage. Eine spezifische Frage. Ich würde sagen, aktuell eher Rad.
Rad oder Bahn?
Rad.
Rad oder Van?
Ja, wenn. Aber mit
Wett
Rad, also
mit Rad.
Fahrradträger.
Okay. Wettkampfleiter oder Teamleiter bei der Bahn?
Hat beides seine Herausforderungen. Beides gerade viel. Aber da muss ich Teamleiter bei der Bahn sagen.
Alles klar.
Jemand, der gerne zur Arbeit geht.
Ja, schon. Also ich glaube, wenn man nicht mit Spaß auf Arbeit gehen würde, dann macht man irgendwas falsch.
Ist ja schön zu
Schön.
hören.
Ja.
Genau. Ich habe noch eine letzte Frage. Wann würdest du sagen, lohnt sich das Wochenende, das Teamwochenende für dich, wenn du dann am Sonntag nach Hause fährst oder am Montag? Was würde das Gefühl in dir auslösen, dass du freudig zurückblickst?
Ich würde mich freuen, wenn alle heil und munter aus dem Wald wiederkommen, dass wir sozusagen keine Probleme haben, dass es auch hoffentlich nicht zu heiß wird. Ich glaube, Hitze und Temperatur ist irgendwie was, wo wir aktuell damit planen, damit umzugehen. Aber ich glaube, es ist, also ich hoffe einfach, dass es nicht so warm wird. Deswegen sozusagen, ich würde auf jeden Fall nach Hause fahren und mich freuen, wenn alle munter und glücklich nach Hause gefahren sind und niemand mehr im Wald irgendwo nach zu suchen ist. Und ich glaube, ich würde im Auto sitzen und mich freuen, wenn wir gutes Feedback bekommen haben. Aber auch konstruktive Kritik.
Ja, danke für diese offenen Worte und deinen Mut, das, dieses Ding auf dem Rabenberg zu organisieren und anzupacken. Ja, und wir wünschen ganz viel Erfolg jetzt für die heiße Phase. Und für alle da draußen, die sich noch nicht angemeldet haben, meldet euch noch an. Es wird cool. Und dann freuen wir uns auf euch am 20. und 21. Juni am Rabenberg. Feuert an und vor allem seid nett zum Orga-Team und gebt konstruktives Feedback.
Ja.
Danke, dass ich da sein durfte. Auf weitere mindestens 35 Folgen.
Gerne, genau. Wie immer, schreibt uns, was ihr zu der Folge zu sagen habt oder welche Themen ihr euch noch wünscht. Und vielen Dank fürs Zuhören.